Ja, liebe Freunde, wir sind also mittendrin, uns ein bisschen zu beschäftigen mit der Kabbala, also das heißt mit der Überlieferung der Kommentare, könnte man sagen, namentlich zur Schöpfungsgeschichte, im weiteren Sinn überhaupt zur Tora, also zu den 5 Büchern Moses und im allerweitesten Sinn überhaupt zum Alten Testament, also wie es im Hebräischen überliefert ist oder dann später im Aramäischen auch. Also die späteren Teile sind ja dann mehr im Aramäischen verfasst.
Ist das Armenisch? Ist das
Identisch? Nein, mit Armenisch hat es nicht direkt. Aramäisch. Aramäisch. Aramäisch war die Zeit, also die zur Zeit des Erdenlebens Christi hauptsächlich gesprochen wurde. Also Christus selber hat nicht Hebräisch gesprochen, sondern Aramäisch.
Gibt es die Sprache noch?
Es gibt die Sprache noch, ja. Es gibt die Sprache. Also so kleine Sprachinseln, ja. So kleine Sprachinseln sind es, ja. Ja. Also, während ja das Hebräische lange Zeit im Untergrund verschwunden ist und eigentlich eine tote Sprache war, also ähnlich dem Latein, ist erst wiederbelebt worden im Neuhebräischen sozusagen, also im Zuge des ganzen Zionismus und so, ja, richtig, hat man sozusagen die Sprache reaktiviert im Grunde, aber sie war lange Zeit eine tote Sprache und darum ist dann auch entstanden dieses sogenannte masoretische System der Punktierungen, die Vokale andeuten in der Schrift dann. Weil in alten Zeiten wussten die Menschen noch einfach aus dem Zusammenhang heraus, haben sie genügend Sicherheit gehabt, wie die Vokale, welche Vokale dazu zu sprechen sind. Und das hat man aber dann völlig verloren, weil man nur mehr die Schriftzeichen gehabt hat. Und dann hat man sich bemüht, also wieder die Vokalisierung zu finden und für die anderen halt durch diese Punkte festzuhalten irgendwo. Und also die ganz alten Texte, die sind eben ganz ohne diesen Punkten geschrieben, es ist also dann wirklich nur eine reine Konsonantenschrift. Und zum Beispiel im Jiddischen, das Jiddische wird auch geschrieben, da werden auch die Vokale voll ausgeschrieben, indem dann bestimmte Konsonantenzeichen einfach verwendet werden als Vokalzeichen auch zugleich. Und das ist halt sozusagen das Volkshebräische, wenn man so will, halt gemischt. Also
alles Sprachen oder Schriften, die von rechts nach links geschrieben werden?
Ja. Also das Aramäische wird auch mit denselben Buchstaben wie das Hebräische im Wesentlichen geschrieben. Also es wird mit denselben Buchstaben geschrieben, sagen wir so. Es gibt halt dann verschiedene Druckformen, die verwendet wurden. Also das Klassische ist eben diese Quadratschrift. Das ist also, die passen alle im Wesentlichen in ein Quadrat hinein, die Zeichen. Hier und da ragt irgendwas ein bisschen oben oder unten drüber, aber im Wesentlichen sind sie alle ins Quadratische eingefügt und das hat durchaus eine Bedeutung, dass es eben sozusagen gedacht ist, als die Schriftsprache wirklich für unsere Erdenwelt, die mit der Vierzahl ja so stark zu tun hat. Also das ist sehr, sehr bewusst in das hineingelegt worden.
Kurze Bemerkung, das hebt es auch ganz deutlich, unter anderem vom Arabischen.
Ja.
Alles wie eine Blume.
Richtig, absolut. Also das ist eigentlich die am stärksten also auf dieses Erdelement sozusagen eingeht, von der Schrift her. Jetzt und ganz, ganz bewusst eingeht auf das. Und eben die Kabbalisten denken sich ja dann sogar, also diese einzelnen Buchstaben alle aus dem J entwickelt. Ich habe das eh schon öfters erwähnt, also aus diesem kleinen Zeichen und je nachdem, wie mehrere J sozusagen dann zusammengefügt werden, dadurch entstehen dann die verschiedenen Buchstaben. Wie weit das dann schlüssig ist oder so, ist ein anderes Kapitel, aber nämlich in jedem Einzelfall. Das ist teilweise dann natürlich auch sehr abstrakt schematisch dann betrieben worden. Also nicht immer stecken da dann wirkliche Imaginationen dahinter. Aber bei manchen sicher doch.
Ja, wenn es nur einen Menschen gäbe, würde ich genügen. Was sollte er mehr sagen?
Ja, ja, genau. Genau.
Wenn mehr J zusammenkommen,
dann wird es schwieriger. Genau, genau. Ja, ja, eigentlich ja, könnte man es so sagen, weil ist eine sehr interessante Perspektive, weil das J steht eben einerseits für das göttliche Ich und aus dem kommen aber dann die vielen Menschen Ich. Und wenn sie sozusagen ins Gespräch oder in die Beziehung zueinander kommen, dann entstehen die verschiedensten Formen da daraus. Also das könnte man, ist ein schönes Bild eigentlich. Also das zu sehen, wie jeder Buchstabe dadurch eigentlich schon sozusagen eine kleine soziale Gemeinschaft ist, eine ganz bestimmte. Und das hat also durchaus etwas für sich. Naja, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit dem Sefer Yetzirah. Das ist das älteste überlieferte Werk der Kabbala. Also sehr, sehr kurz gefasst ist eigentlich. Es gibt eine Kurzfassung, eine Langfassung, aber beide sind nicht sehr lang. Also da habe ich so ein Buch, aber das meiste davon ist der Kommentar dazu, der relativ nichtssagend ist, muss man gestehen. Und da sind drei verschiedene Fassungen miteinander verglichen. Also eine Langfassung, eine Kurzfassung und dann gibt es die sogenannte satyanische Rezension des Textes aus dem 14. Jahrhundert ungefähr, die Anordnung wieder ganz stark geändert hat, teilweise Ergänzungen eingefügt hat, einfach mit dem Versuch, das dann auch mit späteren kabbalistischen Schriften, namentlich mit dem Sohar, von dem wir auch schon kurz einmal gesprochen haben. Der Sohar ist eigentlich das umfangreichste und bedeutendste dieser kommentierenden Werke, um das mit dem irgendwo in Einklang zu bringen, also zusammenzuschauen. Weil das stammt also einfach aus verschiedenen Überlieferungsströmungen heraus und dann hat man mal versucht, das alles zusammenzuschauen irgendwo. Hat dabei wahrscheinlich manches, sage ich mal so, auf den ersten Blick verschlimmbessert auch. Das heißt, man wollte dann irgendwo Harmonien dort herstellen, wo man die Berechtigung der Unterschiede nicht verstanden hat, weil man also nicht gesehen hat, dass man manche Dinge eben aus sehr verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Ist ja bei Steiner oft auch so, einmal spricht er in einem Vortrag so von einer Seite, dann liest man es irgendwann an einem ganz anderen Vortrag und scheinbar steht dort genau das Gegenteil davon. Und erst wenn man genauer schaut, sieht man, dass das aber jetzt aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet ist und sehr richtig ist. Und gerade im Geistigen, überhaupt, wenn man es also wirklich im lebendigen Denken auch erfassen will, dann muss man wirklich sozusagen um die Dinge herumgehen, bildlich gesprochen, und erst wenn man sie aus mehreren Perspektiven heraus betrachtet, entsteht dann so ein Gefühl eigentlich für die Sache als Ganzes. Also weil jeder Betrachtungswinkel ist immer einseitig. Also das gilt im Geistigen noch mehr als im Sinnlichen. Ich meine, es ist schon im Sinnlichen so. Wenn ich einen Baum von einer Seite schilder, schaut er so aus. Wenn ich ihn von oben drauf schaue, vom Flugzeug runter, schaut er ganz anders aus. Und wenn ich nur die Wurzeln von unterirdisch aus der Maulwurf-Perspektive betrachte, gibt es wieder ein ganz, ganz anderes Bild. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann kriege ich ungefähr einen Eindruck von dem, was er wirklich als Ganzes ist. Und wie soll ich sagen, diese ganzheitliche Betrachtung ist zwar heute ein sehr geflügeltes Wort, aber in Wahrheit sehr selten wirklich vorhanden. Also wir neigen eben sehr stark zu einer einseitig linearen Betrachtungsweise, weil auch unsere Logik, die wir verwenden, ganz auf diese lineare Betrachtungsweise ausgelegt ist und in dem Moment, wo wir mit mehreren Blickwinkeln es zu tun haben, dann kommen wir schon mit unserer Logik durcheinander. Weil dann überkreuzen sich mehrere Fäden und dann kann ich es eigentlich nicht mehr so logisch schlüssig ableiten. Und in Wahrheit ist alles, was in der Welt passiert, hat aber sehr, sehr viele verschiedene Fäden, die da durcheinander laufen. Die haben jedes ihre eigene Logik in sich, aber was dann wirklich passiert, kann ich nicht aus einem einzelnen Faden allein heraus ableiten. Und das ist aber der Versuch, das funktioniert, das ist ja gerade nur in der Maschinenwelt irgendwo. Die ist relativ auf einen Faden sozusagen aufgebaut. Da funktioniert es, aber sonst funktioniert es nirgends. Das im Lebendigen sowieso schon nicht. Und das ist auch ein wesentliches Prinzip, also zum Verständnis dieser kabbalistischen Texte oder Anschauungen, wenn man wirklich versucht, ein bisschen dahinter zu schauen, dann ist das eine Betrachtung, die auch aus sehr verschiedenen Winkeln kommt und diese Fäden werden zusammengenommen und versucht man also zusammenzuweben und dann ergibt sich also erst ein konkreteres Bild der ganzen Sache. Aber nur die Ausdeutungen und die Kommentare, auch die Übersetzungen der ganzen Geschichte sind dann oft so abstrakt und so nur mit der linearen Logik erfasst, dass das im Grunde oft nur wirklich unverständliches Zeug herauskommt. Aber das liegt nicht am Ursprung sozusagen. Im Ursprung steckt da schon was dahinter. Und Anthroposophie, die Geisteswissenschaft, kann uns da ein bisschen zumindest eine Hilfe geben, einzelne Dinge zu verstehen oder zu sehen, welchen Sinn das eigentlich hat. Dass das nicht nur ein Kauderwelsch oder eine müßige Spielerei ist, sondern dass doch auch was dahinter steckt. Was Brauchbares dahinter steckt, eigentlich sogar was in gewissem Sinne insofern Modernes dahinter steckt, nur in einer umgekehrten Richtung. Wir haben das letzte Mal gesprochen davon, dass dieses der Legende nach, dieses Sefer Yetzirah, also dieses älteste Buch der Legende nach, auf Abraham zurückgeführt wird. Also er soll es als Einweihung durch Melchisedek empfangen haben, also den hohen Eingeweihten der Atlantis, der eigentlich in diesem Melchisedek verkörpert war, durch den soll er das empfangen haben und die Legende hat in gewissem Sinne recht, also zumindest dem Geiste der Sache nach stimmt das. Nämlich, was war die Aufgabe Abrahams? Die Aufgabe Abrahams war das, was früher in dem alten Hellsehen erlebt wurde, jetzt in das Gedankliche, in das lebendig Gedankliche hineinzutragen. Das heißt, sozusagen zu errechnen, damit das jetzt ein Zeitalter eintritt, wo diese Ätherkräfte, namentlich des Kopfes, die vorher noch immer bis zu einem gewissen Grad darüber hinaus geragt haben, dass die jetzt einziehen, mehr einziehen in den physischen Leib und dieselben Kräfte, die früher in dem Hellsehen wirksam waren, jetzt in den Denkkräften wirksam werden und sozusagen das hinüberzuleiten, das war die Aufgabe Abrahams. Und das liegt also drinnen in diesen kabbalistischen Schriften, auch im Hintergrund, oder steht im Hintergrund, dass diese alten Imaginationen jetzt in Gedankenformen hineingefasst werden. Und da schauen sie dann sehr abstrakt aus. Und das Wunderbare oder Interessante daran ist, da wir es eben mit der hebräischen Sprache zu tun haben, die diese starke imaginative Kraft hat, mit der wir jetzt schon die ganze Zeit irgendwie versuchen, ein bisschen zu arbeiten und uns heranzutasten, also wo wir Bilder bekommen, die uns zumindest hinführen, ahnend hinführen zu dem, was die Hellseher einst einmal erlebt haben dabei. Also etwa, wenn Moses also festhält die Schöpfungsgeschichte, dann erlebt er die in starken imaginativen Bildern. Moses war noch ein sehr starker Hellseher, hatte also noch diese hellsichtigen Kräfte und hat diese Bilder ihm hineingelegt in die Worte der hebräischen Sprache. Da sind sie drinnen, geheimnisvoll verschlossen, könnte man sagen, im Lautcharakter eigentlich, in Wahrheit. Also in dem Bildcharakter der Laute selber. Das haben wir ja versucht, jetzt die ganze Zeit herauszuholen. Und da steckt also die lebendige Imagination auch dann in diesen kabbalistischen Kommentaren drinnen, in den hebräischen Worten. Und wie sie dann zusammengestellt sind, aber wie sozusagen bedeutet dann, wie wird die eine Imagination gedanklich auf die andere bezogen? Das ist dann sozusagen das Gedankenschema dazu. in das das Ganze jetzt eingefasst wird und wo auch beschrieben wird, könnte man sagen, zum Zwecke der Meditation, zum Zwecke des Einweihungsweges, wie taste ich mich von einer Imagination zur anderen vor und welche Wege gehe ich da, um sozusagen schnell ans Ziel zu kommen. Also sozusagen eine gewisse Systematik hineinzubringen, auch in das, wie ich mich mit den Dingen beschäftige. Dann kann ich langsam von grundlegenderen Imaginationen wieder vorschreiten zu komplexeren Gebilden und so zu einem tieferen Verständnis etwa der Schöpfungsgeschichte kommen. Das ist der Sinn dieser Sache. Also da eine gewisse Wegweiser zu geben, könnte man sagen, wie ich mich, indem ich mich eine Zeit lang in das eine Wort vertiefe, dann entstehen dadurch einmal gewisse Imaginationen und die helfen mir dann weiter, zur nächsten Imagination vorzuschreiten und die mir aufzubauen. Und da ist es eben nicht so ganz willkürlich, wo man beginnt und wie man weiterschreitet. Und diese Wege werden da im Grunde aufgezeigt. Also wenn man da dieses abstrakte Bild mit dem Sephirot-Baum im Raum, das ist ja eigentlich, schaut wie irgend so abstraktes geometrisches Gebilde aus, im Grunde wird man da von Imagination zu Imagination weitergeleitet und die eine Imagination erklärt sozusagen wieder bis zu einem gewissen Grad die andere, macht sie erst verständlich. Und wenn ich zwei dann so zusammenschaue, dann kommt noch eine dritte als Ausgleich sozusagen oder als höhere Ebene aus beiden zusammen. So einmal im Groben, das ist also das System, das dahinter steckt.
Ja, kann man das analog oder ähnlich dem lebendigen Denken auch sehen?
Ja, in gewisser Weise ja. In gewisser Weise ja. Also, und da komme ich jetzt auf das zurück, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, aber noch nicht gesagt habe. Wir leben heute nämlich in der Zeit, wo wir im Grunde genau die Umkehrung dessen erleben. Damals sollte also das alte Hellsehen, die Imagination hineingeführt werden in dieses lebendige Denken zunächst, dann sogar in einer relativ abstraktes Denken hinein. Also es ist sogar bis zu einer sehr hohen Abstraktionsstufe dann heruntergefahren, die ganze Geschichte. Und heute müssen wir eigentlich diese starren Gedanken wieder beleben, zum lebendigen Denken kommen, von dort dann zur Imagination vorschreiten. Also wir müssen eigentlich sozusagen dieses ganze kabbalistische Gewirr wieder rückschreitend auflösen, könnte man sagen, und wieder langsam uns herantasten an die Imaginationen selber. Und die Imaginationen, wenn sie eben in ihrem Zusammenhang geschaut werden und sich dadurch gegenseitig erklären, gegenseitig tragen, gegenseitig übereinander etwas aussagen, das ist dann im Grunde die Stufe der Inspiration bereits. Weil die Imagination alleine nützt uns ja noch nichts. Also Imagination alleine, wenn sie nur für sich genommen ist, kann ein tolles Erlebnis sozusagen sein und viele streben ja vor allem nach denen einmal das tolle Erlebnis zu haben oder stellen sie es vielleicht auch sogar viel toller vor, als es dann in Wahrheit ist, weil wir alle haben ununterbrochen Imaginationen in Wahrheit im Untergrund und es ist oft gar nicht so schwer, welche ein bisschen mehr an die Oberfläche des Bewusstseins zu bringen, nur ist das dann gar nichts so Spektakuläres und dann ist man eher enttäuscht und sagt, aha, nein, das war eh nichts. Da war ja nichts. Also, weil gerade in das alte Hellsehen, könnte man sagen, war allerdings etwas, sagen wir es einmal, salopp, bunter, intensiver in einer gewissen Weise als heute die Imaginationen sein können oder sein sollen sogar. Das hängt nämlich damit zusammen, dass die Imaginationen, die die Menschen also haben konnten, noch kurz vor Beginn dieses, nennen wir es einmal heute jetzt abrahamitisches Zeitalter, also das ist das Zeitalter, wo sie dann endgültig für einen großen Teil der Menschheit verschwunden sind, diese Erlebnisse, die es davor, kurz davor noch gab, haben eigentlich aus sehr niederen Bereichen geschöpft. Das heißt, auch aus sehr niederen Bereichen der Seelenwelt geschöpft. Das heißt, es waren Imaginationen, die hauptsächlich geschöpft haben aus dieser Region der flutenden Reizbarkeit. Das ist die zweite von unten. Und dann oft sehr stark sogar schon aus der Region der Begierdenglut. Also die ist sehr intensiv, die ist, gibt also ein sehr starkes emotionales Erleben dann auch während der Imagination, führt aber nicht zu höheren Erkenntnissen im Grunde. Also weil das sind eher die Bereiche, wo sich die Widersacher sehr stark herumtummeln. Aber allerdings so herumtummeln, dass man jetzt nicht klar erkennen, dass sie sind oder schon gar nicht sie unterscheiden lernen von den wirklichen höheren Hierarchien dann. Und heute kommen wir im Grunde zu den Imaginationen von der anderen Seite her. Denn was wir im Denken entwickeln, namentlich im lebendigen Denken entwickeln, kommt eher aus der Seite der Intuition und Inspiration herunter und tastet sich von dort dann in den Bereich der Imagination, aber jetzt vom Bereich der höheren Regionen der Seelenwelt her, also der Region des tätigen Seelenlebens zum Beispiel. Also das heißt, wenn ich etwa das lebendige Denken entwickle, von dem wir oft sprechen, dann heißt es, dass ich eigentlich im Erleben eintauche dann in diese Region des Seelenlebens. Das ist die allerhöchste Region. Und die erscheint aber im Grunde noch relativ fast bildlos. Nicht, weil da sind nicht diese extremen, dem optischen vergleichbaren Erlebnisse drinnen. Also die sind nicht so wie jetzt irgendwelche dramatischen Traumbilder, sondern die sind also viel karger im Grunde. Es ist eben das, was wir zunächst einmal in erster Stufe als lebendiges Denken erleben. Das ist nicht starr, abstrakt, ist nicht logisch ableitend, sondern lebendig ist, aber noch relativ bildlos ist im Grunde. Es hat noch sehr, sehr blasse Konturen im Grunde. Und von da handeln wir uns langsam hinunter. Also heute ist die Kunst dann langsam da, immer mehr Bereiche der Seelenwelt zu erfassen, und dann wird das Bild schon mit der Zeit immer kräftiger. Aber das ist auch gut, dass das ein längerer Weg ist, weil wir kommen dann immer mehr in den Bereich der Widersachermächte hinein, und das müssen wir auch erst aushalten, uns denen sozusagen objektiv gegenüberstellen zu können, nicht uns von ihnen vereinnahmen zu lassen. Weil in dem alten Hellsehen, also kurz vor Beginn des abrahamitischen Zeitalters, das ist in etwa, kann man sagen, der Beginn, also des Kali-Yuga, kann man genauso sagen, das ist derselbe Ausdruck, also das Zeitalter, wo die geistige Finsternis eben beginnt für einen großen Teil der Menschheit. Was kurz davor war, das waren eben wirklich die niedersten Kräfte, die allerniedersten im Grunde. Und
aber sich damit abzufinden, dass die Wahrheit langweilig ist, das ist schon für mich sehr schwierig.
Ja. Naja. Ist ja interessant, dass an manchen Stellen schildert es Steiner sogar, der Weg also der geistigen Schulung, einer der Grundforderungen ist sozusagen, künstlich Langeweile herzustellen. Ja, also tatsächlich, weil ich muss mich also dem geistigen Erleben überhaupt, also wenn wir es im heutigen geisteswissenschaftlichen Sinn machen wollen, ganz frei gegenüberstellen können. Das heißt, es darf mich eigentlich nicht durch sich selbst anziehen und faszinieren. Das muss ich schon mal völlig ausschalten. Ich muss jede Ablenkung durch die Sinneswelt ausschalten. Also im Grunde muss ich mal einen Zustand der öden Leere herstellen. Das ist also äußerst langweilig. Und abgesehen davon ist es natürlich eine viel stärkere Schulung für die geistigen Kräfte, wenn ich mit meinem Bewusstsein, mit meiner Konzentration an was festhalte, was eigentlich fürchterlich fad ist. Ich meine, wenn was total faszinierend ist, dann klebt man drauf. Ich meine, so wie heute die Leute vor dem Fernsehschirm hängen und gar nicht wegschauen können. Der zieht sich magisch an. Ich meine, man beobachtet, es kann flimmert irgendwo was, alle hängen dort. Und es ist wirklich schwer, sich dem zu entziehen, weil es irgendwas, das zieht einem von sich selbst her an. Das ist so, das baut auf für die alten hellsichtigen Eindrücke. Es ist halt die luziferisch-arimanische Karikatur davon, aber das zieht ganz von selber an. Und in ein freies Verhältnis zur geistigen Welt kann ich nur kommen, wenn es von sich selbst mich einmal überhaupt nicht anzieht. Gar nicht. Das hält sich also eigentlich im Grunde ganz bescheiden im Hintergrund. Und darum erkennt man oft auch die Imaginationen, die man vielleicht schon hat durch die geistige Schulung. Und die geistige Schulung ergibt sich im Grunde schon dadurch, dass man eben diese geisteswissenschaftlichen Schriften, die Vorträge, die Schriften Steiners studiert, dass man Vorträge hört, dass man sich gedanklich einmal damit beschäftigt irgendwo. Das alles ist ja schon die erste Stufe des Schulungsweges, wenn man so will. Und der hat auch seine Wirkungen, nur die sind völlig unspektakulär. Die sind völlig unspektakulär. Und man kann sagen, dieser anthroposophisch-geisteswissenschaftliche Weg führt konsequent dazu, dass die Dinge, die ersten Erlebnisse völlig unspektakulär sind. Und es ist so markant, fast so signifikant, dass in den anthroposophischen Kreisen findet man kaum also so großartige Hellseher oder sonst was, die jetzt in farbigen Bildern alles Mögliche schildern, einzelne vielleicht. Und da ist dann noch die Frage, ob das wirklich auf dem anthroposophischen Weg erworben ist oder ob das irgendwelche atavistischen Reste sind, die durch irgendwas anderes geweckt sind. Also es ist eher sehr, sehr bescheiden, das Ganze, oder nimmt sich sehr bescheiden aus und trotzdem können sehr wohl echte Imaginationen da sein, die das Ergebnis vorangehender Inspirationen oder sogar Intuitionen sind. Nicht wahr, schon im reinen lebendigen Denken stehen wir mit wirklicher, wahrer Intuition in der geistigen Welt drinnen. Das heißt eigentlich in der Welt des Devachans. Also bis dorthin kommen wir zunächst einmal. Alles, was darüber ist, ist sowieso ein eigenes Kapitel. Ich habe gesprochen also über den Buddhi-Plan, der darüber liegt, über den Nirvana-Plan mit den drei Abstufungen noch, die es gibt, aber das ist schon ein sehr ferner Bereich. Über das muss man dann sprechen, wenn es um sowas wie die Schöpfungsgeschichte geht, muss man zumindest hinweisen darauf, dass dort irgendwo der eigentliche Ausgangspunkt ist, aber wirklich zu fassen, ist es sehr schwer, was von dort kommt. Aber immerhin das, was wir die geistige Welt im engeren Sinn nennen, also die himmlische Welt, die Himmelswelt oder das Devachan eben, dort stehen wir drinnen, wenn wir im wirklich lebendigen Denken, im, wenn man so will, leibfreien Denken, drinnen sind. Leibfreies Denken ist also das, was eben nicht unsere abstrakte Logik, unser abstrakter Intellekt ist, der stützt sich also sehr stark auf das physische Gehirn als Werkzeug. Wenn wir das lebendige Denken entwickeln, gibt es bereits eine gewisse Lockerung davon. Und das, was hereinkommt an geistigen Eindrücken, eben zunächst rein in Gedankenform, aber in Form lebendiger Gedanken eben. Das sind bereits Erlebnisse aus dem Devachan. Können welche sein, sagen wir mal so. Es ist am Anfang halt dann immer sehr schwer zu unterscheiden, was ist bloße Spintisiererei, die einem auch sehr lebendig vorkommen kann. Das heißt, man wirft einfach ein paar Sachen durcheinander und glaubt, jetzt hat man irgendwas Großartiges schon erkannt, deswegen. Das muss noch gar nichts sein, aber es kann auch bereits können Eindrücke, wirkliche Eindrücke aus diesem Devachan hereinkommen und von dort steigen wir dann langsam erst herunter. Also vom oberen Devachan, dort beginnt's. Das ist das, was Rudolf Steiner in Anknüpfung auch an die theosophischen Bezeichnungen das Arupa-Devachan nennt, also wo die Gedanken noch ungeformt eigentlich sind, wo sozusagen, man könnte sagen, wo, wo der schöpferische Einschlag drinnen ist, wo man den merkt, der als Keim drinnen ist, aber noch nicht in einer genauen Gedankenform ausgearbeitet ist im Detail. Wo man könnte sagen, so, das ist der geniale Einfall, wenn man es mit irgendwas vergleichen will, aber wie setze ich den jetzt um? Also um das wirklich dann umzusetzen, muss man dann eine genauere Gedankenform einmal sich herausarbeiten, und damit steigt man dann in das Rupa Devachan. Rupa heißt so viel wie Form, kommt aus dem Sanskrit, aus dem Indischen, ist die Form dann. Also dann kommen geformte Gedanken, dann, oder ein geformtes Gedankensystem, wenn man so will. Und erst wenn wir das haben, das ist dann schon sehr, sehr, sehr stark vergleichbar mit dem, oder betrifft die Ebene, die wir eben auch als Inspiration bezeichnen. Die bewegt sich in etwa auf der Ebene, wo wir also bereits in die geformten Gedanken hineinsteigen. Intuition, da sind wir in den obersten Bereichen des Devachan, also wo noch ganz ungeformte Gedanken sind, aber wo eigentlich in diesem Keimpunkt alles drinnen ist, wo man, wenn man so einem Gedankenerlebnis gegenübersteht, hat man den Eindruck oder die Gewissheit eigentlich geradezu, da steckt eigentlich alles jetzt drinnen, was ich diesbezüglich wissen will, wissen muss, erkennen kann. Man spürt es irgendwie geradezu, aber man kann es nicht formulieren, man kann es nicht fassen irgendwo. Wenn ich es ein Stück herunterhole, fängt sofort zu sprudeln an und erweist sich als unheimlich produktiv, gedankliche Zusammenhänge aufzuzeigen, aber man weiß, das ist alles eine Kleinigkeit gegen dem, was eigentlich in dem Keim drinnen steckt. Also das, man hat so das Gefühl, das ist wirklich wie ein Samenkorn, das, wenn ich es in die feuchte Erde stecke, dann zu einem gewaltigen Gebilde sich auswächst letztlich. Aber solange ich nur ein Samenkorn habe, kann ich noch nicht richtig heran. Obwohl ich spüre, es ist da irgendwo. Das ist vielleicht also am ehesten die Empfindung, die man haben kann, also wenn man wirklich also dieses Erlebnis der Intuition auf dieser gedanklichen Ebene zunächst einmal hat. Dann spürt man, da ist eben so ein Keimgedanke, ein Samenkorn, ein gedankliches, da das unglaublich reich ist, aber das ich noch nicht fassen kann. Ich muss es dann eine Stufe herunterholen, ich muss es sozusagen in die feuchte Erde pflanzen, wenn man so will, dann sprießen nach und nach einzelne Formen heraus, von denen ich von jeder weiß, das ist nicht das Ganze, es ist ein Aspekt davon. Aber dann wird es langsam fassbar. Aber das Erlebnis ist zunächst nichts anderes als immer ein sehr intensives, konzentriertes, gedankliches Erleben. Mehr nicht. Also das ist schon sehr viel, aber in Wahrheit. Aber es ist nicht das, was oft die Menschen dann erwarten, wenn sie also Einblicke in die geistige Welt sich erwarten. Dann glauben sie, da müssen jetzt Bilder wie turbulente, lebendige Traumbilder aufsteigen oder sowas. Da sind wir weit entfernt davon. Und das ist eigentlich die allerunterste Ebene. An die kann man sich dann schon nach und nach auch herantasten. Aber das ist ein weiter Weg. Und Gott sei Dank ist es ein weiter Weg. Ich meine, diese unterste Ebene, das ist die dann auch versucht wird, natürlich mit Hilfe von Drogen und dergleichen zu wecken. Nur da herrscht das totale Chaos. Da sind schon Wahrheiten drinnen, aber das sind die Widersacher-Wahrheiten, die drinnen sind. Ich meine, denen schaut man halt dann ein bisschen ins Gesicht, aber ohne sie richtig zu erkennen. Also da erkennt man sie noch dazu von der falschen Seite irgendwo, aber das für sich genommen ist also völlig wertlos im Grunde. Das ist völlig wertlos. Also, und im Grunde hieß also dieser Weg, der mit Abraham in etwa begonnen hat und der sich eben auch ausdrückt in diesen kabbalistischen Schriften, geht eigentlich den Weg jetzt dieses Hellsehen, dieses atavistische alte Hellsehen, das nur mehr in die untersten Ebenen hineingreift, im Grunde zurückzudrängen und mit der Inspiration in die Ebene der Inspiration oder der Intuition hinaufzusteigen und einmal sich dort rein zu bewegen, auf dieser Ebene. Und aus dem ergibt sich dann sozusagen der Hintergrund, aus dem diese Systeme zusammengestellt werden. Und da wird dann eben, was aber in den Imaginationen noch war, das bleibt eben, nämlich in den richtigen Imaginationen, die eben auch zu der damaligen Zeit nur mehr entsprechend eingeweihte Menschen haben konnten, also selbst vor Beginn des abrahamitischen Zeitalters, vor Beginn des Kali Yuga, eben wirklich tragfähige Imaginationen hatten damals nur mehr die Eingeweihten. Verbreitet war zwar das niedere Hellsehen, wo man alle möglichen Dämonen und Teufeln halt gesehen hat in irgendeiner Form und nicht gewusst hat, was es ist, weil manchmal verstecken sie sich auch hinter wunderschönen Bildern, verführerischen Bildern, denen man nicht im geringsten anmerkt, dass da ein Teufel dahinter steckt. Das kann also ein sehr beseligendes Erleben sein. Und die Eingeweihten, aber die wirklich konsequent einen Schulungsweg gegangen sind, die wussten dann sehr wohl, das zu unterscheiden noch. Und die haben die richtigen Imaginationen, die weiterführen auch und in höhere Bereiche hinaufführen, die haben das also noch in die Worte hineingelegt, in die Laute hineingelegt, in die Kombination der Laute, wenn man so will, hineingelegt. Das heißt, in die Formung der hebräischen Sprache selber. Sprache ist ja eigentlich was sehr Lebendiges. Man darf sich ja Sprache nicht vorstellen, ist ein fertiges Gerüst von Lauten und Zusammenfügungen von Lauten, die sich nicht mehr ändern darf. Das ist erst dann, wenn eine Sprache tot wird, dann, wie das Lateinische oder so, dann ändert sich im Grunde nichts mehr daran. Aber eine lebendige Sprache ändert sich. Es bleiben zwar sicher gewisse Sprachwurzeln immer gleich oder ähnlich, und zwar deswegen, weil sie dort ganz fundamentale Imaginationen drin ausdrücken und das die leben dann sogar letztlich in allen Sprachen der Welt irgendwo drinnen. Man muss sie halt finden, muss man sie, aber gewisse Kombinationen von bestimmten Konsonanten oder so, hinter denen steckt im Hebräischen dieselbe Imagination, wie es im Deutschen drinnen steckt, wenn dort diese Lautkombination zusammenkommt oder im Finnischen oder sonst wo, also um extremere Dinge zu nehmen. Nur haben wir das halt heute im Spracherleben, kommt uns das nicht so bewusst sein normalerweise. Also, aber da versuchen wir uns ja ein bisschen jetzt hinzutasten an dieses Erlebnis. Aber das kann ich dann im Grunde in jeder Sprache erleben. Also bestimmte Laute, bestimmte Lautkombinationen entsprechen einfach gewissen Imaginationen. Und das Tolle dieser althebräischen Sprache ist eben, dass dort viele, viele Worte eben so gebaut sind, dass sie ganz rein als Wort ganz reine Imaginationen ausdrücken, in Wahrheit. In anderen Sprachen ist das dann schon sehr verfälscht. Da ist so ein Splitter von der Imagination drin und dann hängt noch was anderes dazu und das passt alles nicht wirklich so richtig mehr zusammen. Das heißt, da ist es schwerer dann zu den ursprünglichen Imaginationen durchzudringen, weil einfach die Sprachen später sich aus einem ganz anderen Erleben heraus ja zerstört wurden, im Grunde kann man sagen. Also man kann sagen, die Sprachen, die Volkssprachen machen seit ihrem Entstehen im Grunde einen Abwärtsprozess durch. Über das haben wir auch schon manchmal gesprochen. Es wird einmal eine Zukunft kommen, wo der einzelne Mensch sprachschöpferisch wird und wo der andere Mensch ihn dadurch verstehen wird können, dass er sozusagen nachschöpferisch das miterlebt, was der andere letztlich an Imaginationen hineinlegt in die Sprache und dadurch wird die Verständigung zustande kommen. Da gibt es dann kein Wörterbuch mehr dazu, weil das jeder Mensch entwickelt dann individuelle Kombinationen sozusagen. In diesen Kombinationen lebt natürlich immer wieder drinnen dieselbe imaginative Urkraft der Laute selber, die ändert sich nicht. Ein P drückt dem was Gewisses aus, ein K drückt was anderes aus, ein T drückt was ganz Bestimmtes aus, das bleibt, das ändert sich nicht. Aber wie ich diese gestaltenden Kräfte jetzt in ein Bild zusammenfasse, das wird dann individuelle Schöpfung werden. Weil jede Sprache, jede Volkssprache gibt halt so, wie soll ich sagen, einen gewissen volkstypische Auswahl oder volkstypische Sichtweise drauf. Und das wird übergehen in eine individuelle Sichtweise dazu zu kommen. Und, aber natürlich zu einem Verständigungsmittel kann das erst werden, wenn der andere das nachvollziehen, mitvollziehen kann. Also dazu wird man viel lebendiger in das Spracherleben selber eintauchen müssen. Und in diesem Erleben, die begriffliche Ebene muss man dann aber trennen davon. Weil heute hören wir ein Wort und hören eigentlich im Grunde sofort den Begriff durch. Wenn einer sagt Baum, weiß er, aha, das ist dieses Ding mit den Blättern. Ja, ich komme gar nicht auf die Idee, in das Bild, eigentlich diese aufgebauschte Krone, diese die Raumesweite eigentlich, dieses Rauschen auch, was da drinnen ist, durchging, wo da genüsslich etwas die Erde ergreift und da genießerisch Säfte heraussagt. Das ist eigentlich ich will gar nicht sagen Imagination, es ist fast ein sinnliches Bild schon, das dahinter steckt, aber in Wahrheit ist es schon eine Imagination, aus dem die sinnliche Form dann entstanden ist, aber das steckt dahinter. Eigentlich ist es dieses seelische Erleben, das sich aufblähens, dieses den Raum erfüllen wollen, den Raum ausfüllen wollen und etwas ergreifen und sich das einverleiben. Das ist sozusagen das Gestaltungsprinzip, aus dem heraus der Baum entstanden ist. Oder es ist eine Perspektive davon. Es sagt nicht alles über den Baum aus, aber es ist eine Perspektive. Und das zeigt, dass wir im Deutschen halt dass dieses Erlebnis irgendwo am Ursprung steht. Nur haben wir es halt heute völlig vergessen. Weil, wenn ich das Wort Baum höre, denke ich nicht an das Bild, sondern sage, das ist das Ding da draußen. Also das heißt, ich habe den Begriff eigentlich sofort. Das Wort ist eigentlich für uns heute nur der Mittler zum Begriff, hauptsächlich. Und dieses neue Sprachverständnis, das kommen wird, wird uns aber unmittelbar zu dem Bild zunächst einmal hinführen. Das heißt, ich erlebe das Bild ganz lebendig und im Nacherleben des Bildes weiß ich einmal, was er meint damit. Und dann kann ich schauen, wie ich das begrifflich fasse und begrifflich mit anderen vielleicht in Zusammenhang bringe. Aber der Automatismus funktioniert dann nicht. Heute geht es eins zu eins, also Wort, Begriff dazu. Das Wort überspringe ich schon fast im Erleben in Wahrheit und springe gleich weiter zum Begriff. Also da muss man dann viel stärker in das bildhafte Erleben, das in den Lauten liegt, eintauchen. Und eben zu den Zeiten, als diese hebräische Sprache sich wirklich lebendig ausgebildet hat, da haben eben namentlich die Eingeweihten das wirklich in die Sprache hineingelegt. So dass sozusagen wirklich reine Imaginationen in den Worten drinnen liegen. Oder in den meisten Worten zumindest. Ist natürlich dann später auch, manche Abstriche sind dann gekommen, aber im Kern ist da sehr viel drinnen. Auf andere Art ist das wieder im Sanskrit drinnen und dergleichen, also in den alten Sprachen überhaupt. Und von da machen alle diese Volkssprachen im Grunde einen Dekadenzprozess durch. Also das heißt, wenn wir heute ja oft beklagen, den Sprachverlust, den Wortschatzverlust, die Zersetzung der Sprache eigentlich, das ist kein Thema nur von heute. Heute geht es halt besonders stark und besonders schnell, aber im Grunde ist es was, was schon vor Tausenden von Jahren begonnen hat. Also naja, das Erste war überhaupt schon, dass es sich in die Volkssprachen differenziert hat. Also da sind wir so Zeit, also Turmbau zu Babel, nicht? Weil babylonische Sprachverwirrung, wie es halt also in der Bibel dann ausgedrückt wird. Und das ist auch etwa genau die Zeit. Das ist auch etwa genau die Zeit. Sind wir genau in der Zeit drinnen. Da geht nämlich dieser lebendige Zugang zur Sprache verloren, der aber damals halt sehr instinktiv tief noch da war, geht verloren und jetzt ist eine Gruppe, die nur mehr diesen Bereich erfasst und eine andere Gruppe, die den anderen Bereich erfasst und miteinander verstehen sie sich plötzlich nicht mehr. Weil aus ihren Lebensverhältnissen heraus sie sich einfach sehr eingeschränkt dann sind. Also wir stehen heute im Grunde oder kommen langsam an die Schwelle dessen, dass wir diesen Prozess wirklich umkehren müssen. Das heißt, vom lebendigen Denken durchstoßen wieder zu den Imaginationen, von den toten oder immer toter werdenden Volkssprachen wieder durchstoßen zu einem lebendigen Spracherleben und von dort zu einer wirklichen, man könnte sagen, Individualsprache. Das wird noch dauern. Es ist schon klar, dass das werden wir in der Inkarnation nicht mehr erleben. Aber es ist trotzdem nicht eine so ferne Zukunft. Also wirklich da sein sollte es dann in der nächsten Kulturepoche. Da sollte es schon kräftige Zeichen davon geben. Wenn nicht, dann ist gewaltig was schief gelaufen. Die Gefahr besteht ja auch immer. Also es sind ganz lebendige Kräfte und das, man hat es ja also in auf erster Ebene, wenn wir mal ganz bescheiden sind, zu tun mit den Ätherkräften, mit den ätherischen Bilderkräften. Das ist die nächste Ebene, zu der wir kommen müssen. Und mit dem beschäftigt sich also dieses Sefer Yetzira ganz besonders. Also Yetzira ist der Ausdruck für die Ätherwelt im Grunde. Wird oft auch übersetzt, also Welt der Formgebung, der Formung und so weiter. Also es sind Formkräfte, das Wort Yetzira hat was mit Formbilden und so weiter zu tun. Also das ist ganz richtig ausgedrückt. Und interessant ist, bei den deutschen Übersetzungen steht also überall unten als Untertitel Buch der Schöpfung. Richtiger wäre Buch der Formgebung, Buch der Formung oder sowas, das auf die Ätherkräfte hinweist, nämlich warum? Es ist sehr interessant, dass da die Hebräer da wirklich genau unterscheiden. Sie nennen nämlich Yetzira, also die Welt, die Ätherwelt, das ist die Welt der Formenbildung. Und die nächste Welt, die der Astralwelt entspricht, die nennen sie die Welt der Schöpfung. Und jetzt denken wir daran, wir beschäftigen uns mit der Genesis, mit der Schöpfungsgeschichte und haben schon sehr oft davon gesprochen, geschildert werden dort die Ereignisse in der astralischen Welt, in der Seelenwelt. Das heißt, die eigentliche Schöpfungsdramatik, die da geschildert wird, spielt sich in der Seelenwelt ab. Und das wird ganz genau unterschieden bei den Hebräern. Also die wussten das schon, wir werden dazu kommen. Also sie kennen auch genau diese verschiedenen Weltebenen, von denen wir auch in der Anthroposophie sprechen. Also sie kennen die Ätherwelt, sie kennen die Astralwelt, sie kennen die geistige Welt, die darüber ist. Das ist ganz, ganz, ganz deutlich und ganz klar kommt es heraus. Und daher sind also diese Übersetzungen dann so haarscharf daneben. Sicher, es geht um den Bau der Schöpfung irgendwo, von dem her kann man sagen, na, es ist gerechtfertigt, Buch der Schöpfung, weil es beschreibt den Aufbau der Schöpfung irgendwo, aber auf der ätherischen Ebene, nicht auf der astralischen, die geschildert ist in der Schöpfungsgeschichte der Genesis. Also die Hebräer waren sich dessen sehr bewusst, also was dort geschildert wird, oder zumindest manche, die Eingeweihten halt dahinter, die am Ursprung stehen, die dann später geschrieben haben, wahrscheinlich nicht mehr so. Und dieser Hinweis auf die Lebenskräfte und der Zusammenhang aber auch mit den Formenkräften, die in der Sprache, im Wort drinnen sind, das kommt sehr deutlich heraus. Im letzten Absatz des Sefer Yetzirah, also dieses Buchs der Formung, wenn man so will, der Formgebung, der Formbildung. Im letzten Paragraphen, im letzten Absatz steht drinnen im ersten einmal, dass also dieses Geheimnis Abraham überliefert wurde. Da wird er das erste und letzte Mal erwähnt. Nein, ich lese es einmal vor. Übersetzungen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber so ungefähr halt einmal. Und als Abraham gekommen war, unser Vater, Friede sei mit ihm, da schaute er, betrachtete, forschte und verstand dies, erhieb und zeichnete, bis er es erlangt hatte, dann offenbarte sich ihm der Herr des Alls, gesegnet sei sein Name, er setzte ihn auf seinen Schoß und küsste ihn auf das Haupt und nannte ihn Abraham, seinen Freund. Er schloss ein Bündnis mit ihm und seinen Kindern, denn so heißt es, er glaubte an, jetzt kommt der unaussprechliche Name Gottes, also Jahwe, was also mit den Buchstaben J, He, H, Wav, V oder W geschrieben und noch einmal He, also mit vier Buchstaben geschrieben, Jahwe. Er glaubte an Jahwe, dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er setzte das Bündniszeichen, jetzt wird es interessant, zwischen die zehn Finger seiner Hände. Dies ist die Zunge, hebräisch Lashon, und bedeutet auch Sprache. Also Zunge bedeutet auch Sprache, ist im Deutschen auch ähnlich, was sagen wir so, es gibt Menschen verschiedener Zunge und meint Menschen, die verschiedene Sprache haben. Und zwischen die zehn Zehen seiner Füße, dies ist die Beschneidung. Die Beschneidung weist also jetzt hin auf die Fortpflanzungskräfte irgendwie. Und das Interessante, das Wort also für die Beschneidung, Mila, bedeutet auch Wort. Im Hebräischen ist das genau gleich geschrieben, bedeutet auch Wort. Und das soll so ganz versteckt halt andeuten, diesen Zusammenhang zwischen diesen unglaublichen Fruchtbarkeitskräften, Fortpflanzungskräften, hinter denen aber eben das Wort als eigentliches steht. Das ist die belebende Kraft dahinter. Und aus dem geht letztlich die ganze Natur hervor dann, aus diesem lebendigen Prozess. Und dann heißt es noch, er band ihm die 22 Buchstaben der Tora an die Zunge, und der Heilige, gesegnet sei er, offenbarte ihm ihre Geheimnisse. Und er machte sie zur Zugkraft des Wassers, zum Brennen des Feuers und zum Rauschen des Windes. Er machte sie zur Leuchtkraft der sieben Sterne und zur Führungskraft der 12 Sternbilder. Er machte sie zur Zugkraft des Wassers, zum Brennen des Feuers, zum Rauschen des Windes. Ich muss fragen, was meint er damit wieder? Auf das werden wir dann noch ausführlicher kommen. Das hängt mit diesen sogenannten drei Müttern zusammen, über die wir schon öfter gesprochen haben. Die drei Mütter verweisen letztlich auf die Erdeninkarnationen, die also unserem Erdendasein vorangegangen sind. Alter Saturn, Feuerelement. Alte Sonne, Luftelement kommt dazu, alter Mond, da kommt das Wasserelement dazu. Auf das bezieht sich das. Also, und er machte sie zur Zugkraft des Wassers, zum Brennen des Feuers und zum Rauschen des Windes. Er machte sie zur Leuchtkraft der sieben Sterne. Die sieben Sterne, also die sieben Planetensphären, die drücken sich dann in den sogenannten sieben doppelten Buchstaben aus, die doppelte heißen, weil sie weich oder hart ausgesprochen werden können, also eine zweifache Gestalt haben, eine sehr bewegliche Gestalt dadurch haben. Und dann gibt es noch 12 einfache, die mit den, unter anderem mit den 12 Tierkreisbildern zusammenhängen. Also die mehr mit dem Raumeswesen dann auch zu tun haben. Na, aber auf das werden wir eh noch genauer kommen. Und dieses Sefer Yetzira befasst sich also jetzt im größten Teil des Buches eben wirklich mit der Sprache und mit den Lauten. Die Ziffern, die auch genannt werden, von den 10 Sefirot gesprochen wird und von der 10 Zahl und so weiter gesprochen wird, dann findet man das im ersten Abschnitt erwähnt, also 10 Ziffern und 22 Buchstaben, zusammen sind das die 32 Pfade der Weisheit, die man zu gehen hat, aber hauptsächlich wird dann eben über die Buchstaben gesprochen, über die Laute, die dahinter stehen, gesprochen und wie ich die zu Imaginationen, ja, man könnte sagen, kombinieren kann, wie ich sie zusammenschauen kann. Weil die 22 geben halt einmal nur so die Grundeindrücke. Aber interessant wird es dann, wenn man sie zusammenschaut. Wie heißt dann? 22 Buchstaben, 3 Mütter, 7 Doppelte und 12 Einfache sind gezeichnet in der Stimme, gehauen im Geiste und geheftet im Munde an 5 Orten, am Halse, am Gaumen, an der Zunge, an den Zähnen und an den Lippen. Also das heißt, das sind die verschiedenen Bereiche, wo man artikuliert, aber was man eigentlich ausdrücken wollte, ist, indem ich diese verschiedenen Laute forme mit den verschiedenen Teilen hier des Rachenraumes, des Mundes, der Lippen und so weiter mache, ahme ich eigentlich sozusagen im Kleinen das ganze Schöpfungsgeschehen nach. Weil das ist so eine der Grundauffassungen überhaupt, also in der Tora, in der Schöpfungsgeschichte, also ist geschildert, wie die Welt zustande kommt und eigentlich ist insgesamt diese ganze Tora, also die ganzen 5 Bücher Moses, zusammengenommen, die sind eigentlich der Name Gottes. Also das heißt, des Schöpferisch-Geistigen, das dahinter steht und das sich sozusagen in dem ausspricht. Und da ist sozusagen der ganze Name Gottes drinnen, indem ich das rezitiere, indem ich das spreche und eben meine Sprachorgane entsprechend umforme, vollziehe ich also im Sprechen, im Kleinen sozusagen dieses ganze Schöpfungsgeschehen und was sich daran anschließt, nach. Das steckt als Gedanke dahinter irgendwo. Also das ist sozusagen der Mikrokosmos. Also wenn ich den ganzen Menschen als Mikrokosmos nehme, ist der Bereich dann noch einmal ein Mikrokosmos darin, in dem aber sich das ganze Weltgeschehen nachvollziehen lässt oder mit dem sich das ganze Weltgeschehen nachvollziehen lässt. Und das kommt natürlich am stärksten dann heraus, wenn man diese Texte, also die Texte der Tora wirklich also in einer Art mantrischen Gesang wiederholt und dergleichen. Und das hat man ja dann durchaus auch getan, also dass man das immer wieder rezitiert und immer wieder rezitiert. Gar nicht sich jetzt großartige Gedanken darüber machen braucht zunächst, sondern indem ich es einfach rezitiere, erlebe ich, oder beginne zu erleben, oder zumindest mache zunächst einmal nach im Kleinen diese Bewegungen, die im Großen die Schöpfung hervorgebracht haben. Es ist zumindest ein sinnliches Abbild davon. Es kann ja nicht das wirkliche Original sein, aber es ist zunächst in diesen Bewegungen ein sinnliches Abbild davon, das aber ein seelisches Erleben anregt, das im Kleinen nachvollzieht, was im Großen die Elohim da erlebt haben. Nicht wahr? Also indem ich es spreche, indem ich es artikuliere, mache ich mal ein äußeres sinnliches Abbild, aber ich erlebe ja seelisch was dabei. Und das, was ich seelisch erlebe, das ist eben das kleine Bild dessen, was damals im Großen sich wirklich abgespielt hat, in der Seelenwelt abgespielt hat. Also das heißt, das ist sozusagen das Hilfsmittel, das ist die Krücke, die ich verwenden kann, indem ich da das Ganze nachmache. Also es ist eigentlich was Wunderbares. Und wenn man den Gedanken jetzt ein bisschen erweitert, ist überhaupt dort, wo ich also Sprache spreche, etwas rezitiere, überhaupt Texte rezitiere, die irgendwas dem geistigen Geschöpf sind, dann vollziehe ich im Grunde dieses geistige Geschehen zunächst einmal im sinnlichen Abbild nach, kann mir aber Anregung werden, das bis zum seelischen Miterleben heraufzuheben. Und überall dort, wo wir es mit wirklicher Dichtung zu tun haben, steckt es drinnen im Grunde, wenn es vielleicht oft nur irgendwelche kleineren Bereiche der geistigen Welt sind, die halt dann durchtreten und zum Vorschein kommen. Und das ist oft ganz was anderes, als sich aus einem Gedicht etwa oberflächliches Inhalt herauslesen lässt. Die äußere Handlung des Gedichtes hat oft mit dem, was als wirkliche letztlich Imagination dahinter steht, oft gar nichts zu tun und ist auch gar nicht notwendig. Also das ist, wie soll ich sagen, von den Dichtern unbewusst geübte Geheimhaltung, könnte man sagen. Wenn ich studiere und lese, wenn ich so denke, was die Germanisten dann oft hinein und hinaus und herum interpretieren an den Gedichten, ich weiß nicht, was alles über Goethes, über allen Gipfeln ist der Ruf, da gibt es, glaube ich, ganze Bibliotheken darüber, die geschrieben worden sind, und ich wage mal ganz böse zu sagen, 99% davon sind ein wirklicher Schwachsinn. Nein, ein hochintelligenter Schwachsinn, aber Schwachsinn in dem Sinne, als mit der Sache, aus der das wirklich kommt, überhaupt nichts zu tun haben. Ist alles hochinteressant, sicher, ja, und zeigt also alle möglichen Zusammenhänge, warum Goethe und mit wem er was, wo und mit welchem Weiberle er da wieder was gehabt hat und so weiter. Es wird ja alles ausgelotet dann, aber das ist völlig unwesentlich. Das hat gar nichts damit zu tun. Das ist der äußere Rahmen, in den das hineingegossen ist, aber der ist nur ein Tragegerüst für das Ganze. Und erst wenn ich es von dem loslöse und wirklich in das Erlebnis, was die Laute jetzt tun mit mir, indem ich sie forme, indem ich das beginne mitzuerleben, nachzuerleben, immer stärker zu erleben beginne, dann tauche ich in eine ganz andere Welt ein. Und die erzählt mir dann eine ganz andere Geschichte. Also bei halbwegs guten Dichtern ist das schon der Fall. Und bei Dichtern wie Goethe erst recht. Oder Schiller oder so. Schiller hat ja eben oft davon gesprochen, hat eigentlich zunächst eine Art Melodie, also irgendein Klangerlebnis vor sich, wenn er so ein Gedicht macht, und dann sucht er sich irgendeinen Inhalt, der passt zu dem Erlebnis dazu. Aber der ist eigentlich nicht das Wichtige, man muss ja irgendwelche verständlichen Worte hinschreiben, in die er es gießt, aber die Geschichte ist gar nicht so sehr das Wichtige oft. Nicht immer zumindest. Und die großartigsten Gedichte, gerade bei Schiller, sind dann die, wo er beides zusammenbringt, wo er einen ganz tollen gedanklichen Inhalt hat und dahinter steckt aber noch was anderes. Das auf einer noch viel höheren Ebene sozusagen noch deutlicher herausbringt in Wahrheit. Was ihm selber wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst war. Oder nicht voll bewusst jedenfalls war, sondern was so im Hintergrund war, weil er schon gespürt hat, das kommt aus der Quelle heraus. Aber eigentlich erfasse ich es selbstbewusst noch gar nicht. Aber ich kann zumindest einen kleinen Abglanz davon jetzt auch in der Gedankenform geben, wenn das gefasst ist. Also, es gibt also eine ganze Menge Gedichte, wo das zusammenpasst auch, aber dann bewusst von Schiller auch so gewählt wurde, und andere, wo das völlig auseinanderklafft. Da ist der äußere Inhalt, hat mit dem, was eigentlich dahinter steckt, gar nichts zu tun. Oder praktisch nichts zu tun. Das ist sehr interessant. Das ist in der Sprachgestaltung ist das dann immer sehr schwer, also die Schüler sozusagen an das heranzubringen, weil am Anfang denken sie, von was redet der eigentlich? Was will der da entdecken? Ich sehe das nirgendwo. Weil solange ich nicht an das Erleben herankomme und einfach es aus den Lauten erlebe, das Bild, das daraus entsteht, solange ist es einfach schlichtweg für mich nicht vorhanden. Das ist, aha, das sehe ich ein paar Worte, ja, die verstehe, aber sonst, wovon spricht er eigentlich? Also man kann es letztlich nur selber erleben, und da muss man aber stark genug in die Artikulation auch hineingehen und sie bewusst miterleben sozusagen. Das ist der Weg heute, das ist das Großartige der Sprachgestaltung, wenn man sie ernst nimmt. Also stark in diese Formung hineinzugehen und daran stark das Bewusstsein entwickeln. Ich wage zu behaupten, dass das auch nicht immer passiert. Ja, es ist schwierig, es ist, weil wir selbst also in der Anthroposophie und eben was daraus kommt, immer dann Sprachgestaltung, er wird mir oder sonst wo, auch da das Problem einer zu starken Intellektualisierung haben. Einerseits, das heißt, man versucht es mit dem Kopf zu verstehen, bevor man es noch wirklich erlebt hat, und auf der anderen Ebene wird das Erleben manchmal gestört durch nicht, irgendwer meldet was. Ist ja nett, wir sind bei den Klängern, es passt. Dass man manchmal Erlebnisse hinein, heuchelt, ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber die man nicht wirklich ehrlicherweise schon aus dem Tun heraus hat, sondern man weiß, aha, Steiner hat das und das darüber gesagt, der Laut bedeutet dieses oder jedes Erlebnis, gut, also jetzt mache ich den, gebe ein bisschen viel Luft auf, dann klingt es geistiger und versuche mich in das Erleben zu versenken, von dem Steiner angegeben hat, dass das da sein sollte. Nur wenn es nicht aus der Lautbildung selber, da brauche ich dann nämlich die Anweisung Steiner überhaupt nicht. Ich muss den Laut erleben können. Und dann kann ich nachher sagen, ah, schau, der Steiner hat genau das geschildert. Aber da brauche ich nicht vorher nachschlagen, weil welches Erlebnis sollte sich denn eigentlich einstellen. Es muss aus dem Tun kommen. Also, und das fehlt mir manchmal ein bisschen. Das ist so die leichte, nicht bösartig, aber leichte Unehrlichkeit, wenn man zu wenig im Erleben noch drinnen steckt. Und peinlicherweise aber schon ein Wissen darüber hat, was man eigentlich erleben sollte. Und man verwechselt es dann oft, das Wissen darüber, was man erleben sollte, mit dem wirklichen Erlebnis dessen. Weil das ist dann eben doch noch was anderes, wenn man wirklich im Erleben drinnen steht. Und aus dem gestaltet sich aber dann die Sprache auch anders. Und dann wird sie ehrlich, und dann vermittelt sie auch etwas. Dann kommt nämlich auch der Eindruck an den Zuhörer weiter. Der Zuhörer spürt irgendwas noch davon, unterbewusst zumindest. Das heißt, dann gebe ich ihm erst durch die Formung der Sprache wirklich die Anregung zur Imagination weiter. Wenn ich sie selber nicht ansatzweise habe, sondern nur im Gedanken weiß, wie sie eigentlich sein sollte, dann gebe ich das nicht weiter ans Publikum. Dann kann ich mir den Gedanken weitergeben, okay, da sollte jetzt sich das Bild einstellen. Aber es stellt sich nie ein, es kommt nicht heraus. Und der abstrakte Gedanke ist eben nicht viel mehr als ein Hinweisschüttel, geht dort nur 20 Kilometer, dort wirst du das finden. Aber da bin ich noch, liegt noch hinterm Horizont in Wahrheit irgendwo. Es gibt nur die Richtung an, nicht mehr. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir die 20 Kilometer zurücklegen sozusagen. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, es ist ein mühsamer Marsch, den wir antreten müssen. Aber das sind die Dinge, die in Wahrheit drinnen stecken, also in diesen Sachen, die Steiner gegeben hat, etwa durch die Sprachgestaltung oder auf andere Weise durch die Arrhythmie und diese Dinge, also überhaupt im Künstlerischen, aber insbesondere in den Künsten, die mit dem Lauthaften zu tun haben, mit dem Klanghaften, mit dem Lauthaften zu tun haben. Also da ist es am allerstärksten drinnen. Und das wollten die alten Hebräer ausdrücken, wenn sie sowas schreiben, also 22 Buchstaben, 3 Mütter, 7 Doppelte, 12 Einfache sind gezeichnet, in der Stimme gehauen, im Geiste und geheftet im Munde an 5 Orten, am Halse, am Gaumen, an der Zunge, an den Zähnen und an den Lippen. Weil sie einfach deutlich noch erlebt haben, die Unterschiede, dass da ganz andere Formen in der Imagination auftauchen, wenn ich eben einen Laut mit den Lippen artikuliere, wenn ich eben am Gaumen artikuliere, dass da ganz was anderes dann dahinter steckt. heute können wir das in der Sprachgestaltung im Grunde mit ganz vollem wachen Bewusstsein herausholen. Das ist möglich heute. Naja, schauen wir uns einmal die drei Mütter an, was es mit denen auf sich hat. Die Mütter, ja, haben wir ja schon öfter erwähnt, ist ja etwas, was etwa auch Goethe im Faust anspricht in anderer Weise, also wo Faust dann zu den Müttern hinuntersteigen soll, da haben wir schon mal gesprochen darüber. Und von dem Rudolf Steiner eben auch sagt, dass es mit den alten planetarischen Verkörperungen zusammenhängt. Also die Mütter sind sozusagen das, was wir aus der vergangenen Entwicklung mit herübergenommen haben. Also wie schreibt er zum Beispiel, wir sehen hinauf zu Saturn, Sonne, Mond, also die alte Saturn, alte Sonne, alter Mond. Also sehen wir hinauf zu Saturn, Sonne, Mond, haben wir dort die Mütter, die nur die griechischen Mysterien in einer anderen Form ausgesprochen haben. Proserpina, Demeter, Rhea. Dort gibt es nämlich auch die Mütter. Denn alle die Kräfte, die in Saturn, Sonne und Mond sind, sie wirken ja nach, wirken herein in unsere Zeit. Also das, was die, im Grunde dasselbe, was die Hebräer jetzt sehr abstrakt aussprechen mit den drei Mutterbuchstaben, mit dem Shin, also mit dem, da ist das Feuer drinnen, mit dem Aleph, da ist die wehende Luft drinnen, also dieser Sprachansatzlaut eigentlich, also der kein A ist, sondern der Einschaltlaut der Stimme, wenn man so will. Also ein neuer Sprachansatz, aber da ist ein starker Luftstrom auch drinnen. Das Wehen der Luft, alte Sonne und im M sind die Wasserkräfte des alten Mondes drinnen. Sehr abstrakt ausgedrückt, zumindest auf den ersten Blick. Und ich sage, ja, das sagen halt, also Shin ist halt Feuer, Aleph ist Luft und Mem ist Wasser. Pff. Also wenn man es nur so rein intellektuell liest, denkt man sich, ja, vielleicht sehr willkürlich diese Zusammenstellung, hätte man es nicht anders auch zusammenstellen können. Also es ist sehr karg, was sie geben. Bei den Griechen wieder die Geschichte von den drei Müttern, die Mythologie, das ist so ein dramatisches Bilderlebnis, was da alles geschildert wird, nicht, wenn man die Erlebnisse jetzt der Demeter und der Persephone, ob der Persephone durch, oder Proserpina und Persephone ist also dieselbe. Proserpina ist eigentlich die lateinische, die römische Bezeichnung. Weil das ist die vom Hades geraubt wird, also in die Unterwelt geraubt wird und dann aber wieder, also Demeter, die Mutter Demeter ist die Mutter der Persephone und die fleht dann also den Zeus an, aber das nicht irgendwie bewirken kann, dass die wieder heraufkommt, weil sie ist so traurig darüber, dass die Lebenskräfte versiegen sogar auf der Erde, weil die Demeter ist die hinter diesen ganzen lebendigen und lebensbildenden Kräften am deutlichsten steht, die Persephone ist, könnte man sagen, das Abbild dieser Kräfte im Seelischen. Das steckt dahinter. Also, das heißt, Demeter hängt zusammen mit diesen ätherischen, starken Naturkräften, die in der Vergangenheit noch viel, viel stärker waren, die Menschen auch viel stärker waren. Und wenn sie ins Seelische hereingenommen werden, als Bildekräfte, die jetzt im Seelischen gestaltend wirken, dann waren sie die Kräfte, die im alten Hellsehen etwa gewirkt haben. Das heißt, sie gestalten jetzt nicht draußen, sondern sie gestalten die Bilder im Seelischen. Dann sind das die Kräfte der Persephone. Und zur Zeit etwa des Beginn des abrahamitischen Zeitalters oder des Kali-Yugas werden die geschluckt vom physischen Leib, der ist nämlich mit dem Hades dann gemeint, mit der Unterwelt. Unser physischer Leib ist die Unterwelt eigentlich in dem Fall, der diese Kräfte raubt, an sich zieht, dass sie nicht mehr frei betätigen können. Dadurch kommt zwar das abstrakte Denken dann langsam heraus, aber das Hellsehen verschwindet. Und zugleich werden dadurch aber in der Realität auch die Lebenskräfte stärker gefesselt, eben an den physischen Leib. Und daher verödet einmal im menschlichen Leib der verödet viel stärker, wird härter, toter im Grunde. Und in der Natur draußen aber vollzieht sich derselbe Prozess. Also das steht dahinter, dass also die Demeter jetzt trauert um die Persephone, die geraubt ist. Aber dort fängt es an, sozusagen. Aber das wird also in einer ganzen dramatischen Geschichte eben geschildert, was also bei den Hebräern jetzt nur kurz angedeutet ist, es gibt drei Mutterbuchstaben. Mehr wird schon gar nicht darüber gesagt zunächst einmal. Also es ist ganz, ganz karg und trotzdem steckt alles drinnen, weil sie das eigentlich aus dem Charakter dieser Laute noch erleben konnten. Diese unterschiedlichen Kräfte. Weil Rea, die dritte, das ist die ist noch ganz aus dem Geistigen holt. Rea ist eine Tochter des Uranos und der Gea. Uranos und Gea, das sind die allerälteste griechische Göttergeneration. Naja, erinnert uns ein bisschen an den Beginn der Genesis. Zu Beginn oder am Anfang schufen die Götter Himmel und Erde. Das ist nichts anderes. Die Griechen drücken es halt in einem sehr reichen, sehr sinnlich anmutenden Bild aus, könnte man sagen. Das Typische in der griechischen Mythologie ist ja, dass alles in sehr, sehr stark sinnliche Bilder im Grunde gekleidet ist. Also die ganzen griechischen Götter nehmen sie so manchmal wie sehr ungezogene Menschen aus. Sie sitzen mit einem Olymp irgendwo oder so, aber im Grunde ist es sehr sinnlich vorgestellt. Bei den Hebräern, da wird gerade das stark ausschalten, also gerade das sinnliche Bild ausschalten, um dadurch gerade die reine Imagination zu erleben. Der Grieche hat natürlich auch Imaginationen, es sind auch Imaginationen, die dahinter sind, die aber sehr stark vermischt sind mit sinnlichen Erlebnissen. Also es gibt eben auch sehr starke Unterschiede in der Art, wie Menschen Imaginationen erleben. Der Grieche hat eben einfach die Imaginationen viel sinnlicher erlebt, als der Hebräer oder zumindest der eingeweihte Hebräer sie erlebt hat. Das heißt, sie haben für den Hebräern viel, sagen wir mal, symbolischeren Charakter. Das heißt, sie schauen nicht aus so wie ein Abbild von irgendeinem sinnlichen Ereignis oder nicht so leicht. Oder man missversteht sie auf jeden Fall, wenn man sie als sinnliches Bild einfach interpretiert. Und allein dadurch, dass sie diesen mehr symbolischen oder stärker symbolischen Charakter tragen, der eben in der griechischen Mythologie viel schwerer zu entdecken ist, weil sie eben überdeckt ist durch dieses ganze Sinnliche, was darüber ist. Es steckt auch was Symbolhaftes in Wahrheit dahinter, nur das ist viel mehr versteckt. Bei den Hebräern ist das ganz karg eigentlich und ganz nüchtern und dahinter steckt aber die reine Imagination in Wahrheit. Und wenn es gelingt, die herauszuholen, dann sind diese ganzen Geschichten, die da so sehr abstrakt und verschoben vielleicht ausschauen, plötzlich sehr lebendig und gehen sehr präzise auf das Geistige, auf das Imaginative, das zugrunde liegt. Dann gehen sie sehr viel präziser eigentlich hin als die griechische Mythologie etwa. Also die ist da viel unschärfer und da mischt sie sehr vieles hinein, was auch dann teilweise die Menschen selber auch hineintragen, nämlich. Ich meine, viele von den Ungezogenheiten, die da bei den griechischen Göttern geschildert werden, hängen natürlich damit zusammen, dass es eigentlich luziferische Wesenheiten waren in Wahrheit. Also es sind luziferische Engelwesenheiten im Wesentlichen, um die es da geht, die geschildert werden. Und die sind zumindest die erste Hülle, die man sieht. Also durch das Bild dieser luziferischen Engelwesen erscheint dann alles auch, was eventuell dahinter liegen mag. Aber es ist verzerrt dadurch schon, also das kleidet sich. Aber zusätzlich tragen die Menschen selber in die Bildung der Imagination dann noch ihre eigenen Ungezogenheiten, sage ich mal, hinein und das verzerrt die Bilder dann noch zusätzlich. Und das ist eben auch schon eine relativ niedere Sphäre, in die Griechen damals noch hineinblicken konnten. Und das ist auch kein Wunder, weil diese Schilderungen von Homer etwa, Homer war natürlich ein Eingeweihter und war Hellseher. aber er lebt in einer Zeit, in der das natürliche Hellsehen im Grunde schon verschwunden war. Und es schon sehr schwer war, da heranzukommen. Und er ist ein Eingeweihter, aber auch wieder nicht so ein hoher Eingeweihter, dass er da bis in die höchsten Regionen hinaufsteigen kann. Also er holt die Bilder aus einer relativ niederen Sphäre heraus. Und daher ist die geistige Realität, die wirklich dahinter steckt, in gewisser Weise schwieriger herauszuholen aus der griechischen Mythologie etwa, als aus dem Hebräischen. Nur da muss man dann wirklich sehr stark diesen bildhaften Charakter der Laute ins Erleben bringen, um das wiedererwecken zu können. Ansonsten bleibt es völlig abstrakt. Das ist das Beispiel, weil wenn ich so eine griechische Schilderung lese, habe ich eine ganze reiche Geschichte, unter der man einfach sehr relativ leicht irgendwas vorstellen kann. Ob es eine richtige ist, immer eine andere Frage. Aber da habe ich eine sehr konkrete Vorstellung, wie da die Götter miteinander umgehen. Wenn ich drei Buchstaben habe, die Mütter sein sollen, wenn es nur das ist, wenn ich nicht mehr daran erlebe, dann ist das also sehr karg. Also, und darum sind diese kabbalistischen Schriften unheimlich schwer zu enträtseln, abgesehen davon, dass eben die Übersetzungen dann oft sehr verschoben sind und uns einen Sinn oder Unsinn nahelegen, der gar nicht drinnen liegt. Also da muss man sich erst durch die Schichten durchgraben. Also das sind die Mütter, die Griechen kennen, von denen Goethe im Faust spricht, die im Übrigen in einer anderen Gestalt auch mit den Kabiren zusammenhängen, die auch im Faust erwähnt werden. Aber ich glaube, das werden wir das nächste Mal intensiver betrachten. Es ist schon 8:30. Ich glaube, das hat jetzt gar keinen Sinn, da einzutauchen, weil das ist ein riesiges Kapitel. Ich habe mir da so viel vorbereitet oder zusammengestellt, das wird, glaube ich, noch für längere Zeit reichen, wenn wir das weiterschieben. Ist aber eine ganz, ganz spannende Sache und ich denke, wir werden dadurch, indem wir so von verschiedenen Seiten betrachten, wir werden dann auch schauen, wie die griechischen Philosophen über die Mütter gesprochen haben, dann kommt es nämlich auch im Grunde durch. Pherekydes von Syros etwa kennt es im Prinzip auch oder was in Wahrheit damit zu tun hat. Wenn man das so von verschiedenen Ebenen beleuchten, wird es dann, glaube ich, noch viel griffiger werden, was die Hebräer wirklich damit gemeint haben, mit diesen drei Müttern im Detail. Aber das dann das nächste Mal. Danke.
Danke.
Ja.